Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
Am letzten Freitag im Monat ist es hier in Reflexe Zeit für den Monatsgast. Heute ist es Moritz Leuenberger, der Bundesrat also, der für seine gewitzten Reden bekannt war. Im Herbst 2010 ist Moritz Leuenberger als Bundesrat zurückgetreten. Seit seinem Rücktritt hat er sich immer wieder zu Wort gemeldet, unter anderem am Deutschen Evangelischen Kirchentag in Dresden. Heute hat sich Moritz Leuenberger erneut am Mikrofon platziert und schaut zurück auf die kulturellen Ereignisse dieses Monats. Auf Ereignisse, die ihn beeindruckt, berührt haben, die ihn beschäftigen. Und dieser Bogen ist weit gespannt, vom Film Joschka und Herr Fischer bis zum neuen Spektakel der tollkühnen Theatergruppe Karlskühne Gassenschau. Das Gespräch führt Karin Salm.
Moritz Leuenberger, für dieses Gespräch haben Sie mir eine lange Liste geschickt mit Vorstellungen, Theater, Filmen, die Sie gesehen haben in diesem Juni. Und Sie haben mir geschrieben, das grenze ja an Völlerei. Und ich habe mich gefragt, haben Sie das negativ gemeint, sich ein bisschen geschämt?
Ja, schon. Also so unglaublich, in so unglaublich vielen Aufführungen wie diesen Monaten bin ich, glaube ich, also in dieser Intensität schon lange nicht mehr gewesen. Und naja, es ist vielleicht etwas vor den Sommerferien, wo die Kulturbetriebe dann ihre Ruhepause haben, wo es zu einer Konzentration geführt hat, die ich nicht unbedingt empfehlenswert finde. Also jeden zweiten Tag in ein Theater oder in einen Film zu gehen, das erscheint mir doch als etwas exzessiv. Auch wenn ich denke, man muss ja eine Aufführung auch verdauen und darüber nachdenken. Wenn ich denke, die unglaubliche Arbeit, die hinter einer Oper, hinter einer Theateraufführung, hinter einem Film steht, das kann man ja nicht in den 2 Stunden, wo man Gast ist und vielleicht noch in der Nacht danach verdauen und reflektieren, sondern es bräuchte etwas mehr Zeit. Also von daher habe ich mich fast etwas geschämt, als ich gesehen habe, wie unglaublich viele Aufführungen ich im letzten Monat besucht habe. Aber das ist eine zufällige Häufung.
Aber kann man sagen, man kann sogar eine Überdosis Kultur bekommen, also zu viel Kultur schadet dem Menschen in seinem Wohlbefinden, in seiner intellektuellen Ausdrucksfähigkeit, oder?
Nein, aber nicht, weil ich halte von diesen Menschen, wenn man sie im Filmfestival in Locarno sieht, dann kommen sie gerade gehetzt von Salzburg und vorher waren sie gerade an der Biennale und dann chatten sie an die Art und dann, ach, also dieser exzessive Kulturkonsum, der dann gar keine Zeit mehr zur Reflexion lässt, der kommt mir manchmal etwas merkwürdig vor.
Jetzt in Ihrer Beobachtung, denken Sie, hat das zugenommen? Also quasi diese Hektik, dieses Herumchatten?
Nein, und so, abgesehen davon, man kann nie verallgemeinern. Es gibt Menschen, die füllen ihr Leben jetzt damit aus, rund um Europa, wenn nicht sogar um den Globus zu chatten und Kultur zu konsumieren. Also ich will Ihnen keinen Vorwurf machen. Es ist nicht mein persönliches Ideal.
Und was ist denn Ihr Ideal? Für was brauchen Sie Kunst und Kultur? Also welchen Bestandteil hat es in Ihrem Leben?
Ich habe in meiner bisherigen Arbeit, ich habe die Arbeit und die Kultur als sich gegenseitig ergänzend angesehen. Ich habe immer wieder betont, ich habe eigentlich nicht ein Hobby. Das wurde das natürlich oft gefragt.
Als Bundesrat.
Also, ja, was haben Sie denn für ein Hobby? Und dann hat man sich vorgestellt, irgendwie um 18.15 Uhr stellt er ab und ab dann pflegt er sein Hobby und um 6.45 Uhr beginnt er dann wieder mit der Arbeit. In Wirklichkeit war es stets so, war ich in einem Theater, war ich in einem Kabarett, war ich in einem Film, habe ich immer auch an meinen Beruf gedacht und viele Überlegungen haben mir vielleicht indirekt wieder Anstöße gegeben, einen Umstand, einen politisch relevanten Sachverhalt von einer anderen Optik zu sehen. Ich bin vielleicht angeregt worden, für eine Rede, für einen Auftritt, hier wieder eine neue Perspektive zu sehen. Also insofern hat mich die Auseinandersetzung mit der kulturellen Äußerung anderer Kulturschaffender, hat meinen Beruf nicht nur bereichert, sondern ich habe es gebraucht, um den Beruf ausüben zu können.
Das finde ich interessant. Ich habe mich gerade gefragt, haben Sie dann Ihre politische Arbeit auch als kulturelle Arbeit verstanden?
Das kann man nicht voneinander trennen. Politik ist ja auch eine Art Kultur und Kultur ist auch Politik, nicht? Und meine Auffassung von kulturellem Schaffen ist schon die, dass es die Gesellschaft auch gestaltet. Kultur beeinflusst unser Denken. Es ist ja eine Kommunikation, vielleicht nicht mit den direkten 1:1 Sätzen und Worten, wie sie in der Politik zuweilen gebraucht werden, sondern auf anderen Ausdrucksweisen. Aber es ist Einfluss und damit Gestaltung der Gesellschaft. Und nun kann Kultur, kann dann sich sehr nahe an der Politik bewegen, am Aktionismus bewegen, dann ist es für mich eigentlich eben, wie soll ich sagen, kultureller Politaktivismus, der dann schon an Parteipolitik oder an politische Parolen grenzen mag. Je indirekter die Ausdrucksweise ist, desto mehr überlässt sie demjenigen, der die kulturelle Botschaft hört, sich selbst wieder neu zu orientieren, sich neu zu positionieren, vielleicht eine Anregung aufzunehmen, vielleicht nicht immer so, wie der Kulturschaffende es will, vielleicht geht es plötzlich in eine ganz andere Richtung. Aber je engagierter und je indirekter hier die kulturelle Ausdrucksweise ist, desto politischer kann sie in ihrer Wirkung sein. Und ich habe in diesem Monat jetzt auch eigentlich die ganze breite Palette erlebt von direktem Aktivismus, der mir zum Teil viel zu vordergründig war. Ich denke jetzt
vordergründig, förderwürdig.
Ja, ich habe mich versprochen, vordergründig. Denke jetzt an Pink Floyd, The Wall war sehr direkte Aussagen, die dann einen frösteln lassen und dann wieder das großartige Engagement eines Mike Müllers für die Schulprobleme, die in einem Quartierschulhaus sich stellen, ein großartiges Engagement, das eine für mich die reichste kulturelle Leistung in diesem Monat gewesen ist.
Also wirklich eine große Spannweite. Sie waren gestern an der Premiere von Karls Kühner Gassenschau. Sie haben das vorhin eben so gesagt, Sie setzen sich hin, setzen sich aus, nehmen im Idealfall irgendetwas mit, bekommen irgendetwas gespiegelt. Das Stück heißt ja Fabrik, sind ja so auch so globalisierungskritische Ansätze drin in diesem Stück. Was haben Sie mitgenommen? Haben Sie etwas mitgenommen?
Es ist ein großes Spektakel, wie Karls Kühne Gassenschau es ja mittlerweile geworden ist. Die eigentliche Spezialität ist der Nervenkitzel, diese Stunt-Szenen, die gezeigt werden. Nun ist die Gruppe etwas älter geworden, also sie sind jetzt, haben jetzt was den schauspielerischen Teil etwas ausgebaut auf Kosten des Aktionismus. Also auf jeden Fall, wie gesagt, das Publikum war sehr, sehr begeistert. Alle Ausführungen sind, glaube ich, bereits ausverkauft. Also auch diese Aufführung wird ihren Weg machen.
Aber Sie waren, verstehe ich nur halb, Sie waren nicht wirklich begeistert. Sie waren vergnügt, aber nicht wirklich begeistert.
Das tönt jetzt gerade an eine Schwierigkeit, die ich als Politiker, der sehr oft in kulturellen Aufführungen zugegen ist, womit ich oft Schwierigkeiten habe. Ich bin nicht Theaterkritiker, oder? Und es könnte etwas ungerecht sein, wenn ich mein Verdikt über eine Aufführung öffentlich preisgebe. Man übt damit auch etwas Macht aus. Man kann vielleicht Aufführende verletzen damit. Ich halte mich da in der Regel etwas zurück. Ich bin nochmals nicht geschulter Theaterkritiker. Ich habe vielleicht auch die Unabhängigkeit nicht. Das sind zum Teil meine Freunde und Freundinnen, die hier auftreten. Ich sehe, was für eine ungeheuerliche Arbeit dahinter steckt. Ich empfinde es allein schon deswegen ungerecht, gewissermaßen aus dem Bauch heraus hier eine Meinung zu geben. Also, die Aufführung Karls Kühne Gassenschau war das, was man von ihr erwartet. Ein Spektakel und ein gelungenes Spektakel. Vielleicht nicht mehr ganz so dicht, wie es früher gewesen ist, aber man soll sich auch hüten, eine Aufführung immer nur an den vorherigen zu messen, sonst müsste jede Aufführung besser als die vorherige sein, was auch.
Ja. Aber das ist ja vielleicht auch das Schicksal von Menschen, die Erfolg haben, oder? Also, dass man sie ja immer misst an dem, was sie vorher gemacht haben. Das ist doch etwas ganz eigentlich Logisches fast, oder?
Ja, ja.
Das machen Sie nicht, Sie stehen über dem.
Nein, ich stehe nicht über dem.
Was mich noch wundern nimmt bei dieser Karlskühnen Gassenschau, dass die so unglaublich Erfolg haben. Also das andere Stück Silo 8, wo es um Altersfragen ging, das haben offenbar 580.000 Menschen in der Schweiz sich angeguckt. Was ist das Geheimnis dahinter, dass da irgendwo eine Truppe seit Jahren Theater macht, Spektakel macht und das zieht so viele Leute röstigrabend überspannend an?
Ja, wahrscheinlich schon die Ausdrucksform, nicht? Es ist ein Spektakel. Es ist nicht nur ein Theater, das eben nicht in allererster Linie von den Worten oder von der Musik lebt, sondern von dem Aktionismus, also von diesen technischen Szenen mit Feuern und Kranen und Überraschungseffekte. Nicht nur durch das Cinema, durch den Film sind wir ja eigentlich auch unglaublich verwöhnt, was da an technischen Möglichkeiten, allerdings zweidimensional in aller Regel, produziert wird. Und wenn dann dreidimensional ein Spektakel zu sehen ist, das wir sonst nur von der Leinwand kennen und dann noch auf Schweizerdeutsch, dann spricht das an, auch mich.
Sie haben vorhin Mike Müller und seinen Elternabend erwähnt, oder? Also da, wo Mike Müller sich mit Schulpolitik, mit Bildung, mit Erziehung auseinandersetzt. Ich weiß, Sie haben auch Super Theo gesehen, auch eine Erziehungskomödie im Casinotheater in Winterthur. Aber trotzdem bei Mike Müller zu bleiben, was hat Sie denn da so wahnsinnig begeistert?
Sein Engagement, sein Einsatz und seine ungeheuerlich präzise Vorarbeit. Er hat mit sehr vielen Schülern, Schülerinnen, Lehrern, Schulpflegern, Abwarten, Gemeinderäten etc. hat er Interviews gemacht, hat diese ausgewertet, hat dann das zu einer Collage gemacht, hat jeden Einzelnen, den er interviewt hat, selbst nachher gespielt in den verschiedensten Dialekten. Das ist allein schon eine schauspielerische Leistung, einen serbischen, einen tamilischen, einen indischen, einen südamerikanischen Dialekt eines Mädchens, dann eines Knaben, dann einen Schulpfleger, der Bärendeutsch in allen Dialekten, immer wieder so hinzukriegen, dass die Unterscheidung völlig klar ist, eine schauspielerische Leistung, aber auch ein riesiges politisches Engagement. Diese Liebe, ja, Liebe ist vielleicht jetzt falsch gesagt, für die Problematik, die sich in einem Quartierschulhaus mit diesen Nationen, mit diesen verschiedenen Hintergründen und dieser Aufopferung, wie sie die Lehrer zum Teil zustande bringen, zum Ausdruck gebracht wird. Nie hat er eine Figur lächerlich gemacht oder sich über sie lustig gemacht. Natürlich lacht das Publikum, aber es wird hier niemand veräppelt. Und das große Engagement, er hat dann auch mal einen Zorn gegenüber einem SVP-Politiker, der sich in stumpfsinnigen, zynischen Parolen gegen die Bemühungen der Lehrer erschöpft. Und auch dieser Zorn, dieses Engagement am Schluss, das Mitleiden mit einem Schüler, der mal gestrauchelt ist und jetzt Angst hat, sein ganzes Leben könne ihm nicht mehr gelingen, das hat mich tief berührt. Und das ist für mich politischer Einsatz mit den Mitteln des Schauspielers und der Kultur. Das war für mich das Highlight dieser Saison im Neumarkt Theater.
Ist interessant, wenn ich Ihnen so zuhöre, Moritz Leuenberger, Sie waren 16 Jahre lang Verkehrs- und Energieminister und haben vorher so ein flammendes Plädoyer für die Kultur gehalten und jetzt auch die ganze Sache mit Erziehung und Bildung. Sie haben eben von, auch bei Mike Müller von Liebe gesprochen, wie er das Ganze analysiert hat, erkannt hat und umgesetzt hat. Und da frage ich mich, hatten Sie möglicherweise die falschen Departemente? Hätten Sie sich mehr um Bildung und Kultur kümmern müssen? Wäre das sozusagen Ihr Lieblingsfeld gewesen, wo Sie auch Ihre Leidenschaft noch mehr hätten zum Spielen bringen können?
Ja, das glaube ich nicht. Beides ist eine Infrastruktur für unsere Gesellschaft. Das eine vielleicht eher eine technische Infrastruktur, aber ich habe ja auch die Kommunikation und damit die Medien in meinem Departement gehabt, was mit diesen kulturellen Elementen sehr, sehr viel zu tun hat. Jeder gräbt, wo er steht. Also wenn ich als kantonaler Regierungsrat habe ich die Kultur damals noch an mich gezogen. Aber es ist zuweilen sehr, sehr gut, wenn ein Außenstehender wieder ein neues Departement übernimmt. Und ich habe damals, als ich begonnen habe, von Verkehrspolitik auch nicht gerade besonders viel verstanden. Aber das ist manchmal eben gerade gut, wenn von einer neuer Optik da gekommen wird. Und die ganze kulturellen Überlegungen, die spielen in jeder Sparte der Gesellschaft, nicht wahr? Also auch in der Verkehrspolitik ist es sehr wichtig, ja, welche Mobilität wollen wir? Müssen wir immer schneller? Sollten wir vielleicht eher das Gegenteil und so weiter? Das sind Grundsatz philosophische, kulturelle Gedanken, die sich auch in der Verkehrspolitik und natürlich auch in der Umweltpolitik und der Kulturpolitik damit verwoben sind. Wir müssen uns hüten, finde ich, die Kultur einfach sektoriell abgrenzen zu wollen. Und das ist die eine Sparte, dort sind die Kulturschaffenden, da gibt es einen großen Graben und auf der anderen Seite sind die Techniker. In Wirklichkeit gestaltet sich eine Gesellschaft, in dem kulturelles, philosophisches, aber auch technische Umsetzungsprobleme miteinander verwoben sind.
Das kann ich verstehen, dieses mit dem Verweben, aber kann es nicht auch sein, dass die Kultur durchaus ein eigenes Departement oder wirklich eine sorgfältige, eigenständige Pflege bräuchte oder, ja, oder braucht?
Hat sie auch. Also es ist einfach bei uns in allererster Linie bei den Kantonen angesiedelt und nicht beim Bund. Also, Es hat jeder Kanton und sogar jede Gemeinde und jede Stadt hat ihre Kulturabteilung.
Sie sind jetzt, glaube ich, im Oktober zurückgetreten, also knapp ein Jahr oder sagen wir drei Vierteljahr sind Sie nicht mehr amtierender Bundesrat. Altbundesrat haben Sie vorhin gesagt, das mögen Sie eigentlich nicht so, diese Bezeichnung.
Gut, das ist jetzt eine... Naja, also nein, die mag ich jetzt nicht so. Aber ich mag auch nicht länger darüber zu sprechen. Das ist jetzt nicht so etwas Wichtiges,
nein, der Titel. Aber was ich mich da frage, haben Sie diesen Rücktritt jetzt in dieser Zeit jemals bereut?
Nein, also ich glaube, wir sind jetzt in einer Kultursendung. Wollen wir uns nicht nach dem Juni widmen, was da kulturell abgelaufen ist?
Doch, also natürlich. Ich ziele eigentlich auf Joschka, auf den Film über Joschka Fischer, also wo er eigentlich so sein Leben, sein politisches Leben in einem Filmrevue passieren lässt und da anhand dieses Films auch 60 Jahre deutsche Geschichte
handeln will. Also ich muss sagen, das war für mich ein sehr interessanter Film. Allerdings, der Film hat nicht Joschka Fischer gemacht, sondern ein Regisseur hat ihn gemacht. Und der Regisseur hat eben 60 Jahre Deutschland aus seiner Optik am Beispiel Joschka Fischer gezeigt. Und es ist klar, ein solcher Film schaue ich als zurückgetretener Bundesrat natürlich mit anderen Augen an als jetzt vielleicht andere Zuschauer. Und mich hat natürlich in diesem Film besonders angesprochen die Schwierigkeiten, die Joschka Fischer beispielsweise gehabt hat, als er als hessischer Umweltminister zunächst auf eine hostile Verwaltung gestoßen ist. Ich habe im Kanton Zürich zunächst damals Ähnliches erlebt. Dann auch, der wird sehr eindrücklich geschildert, wie er in die Verantwortung als Minister kommt, plötzlich ganz andere Perspektiven sieht, als er sie in derselben Sache vorher gesehen hat. Das führt dann zu einem gewaltigen Eklat mit den Grünen, also eigentlich einer pazifistischen Partei, wo Joschka Fischer als erstes, als er Außenminister war, den Einsatz der Deutschen im Balkan angeordnet hat, und das führte zu gewaltigen Spannungen mit der eigenen Basis. Das sind alles Probleme, die nicht in diesem Ausmaß, aber die eigentlich jeder, der Verantwortung in einer Exekutive wahrnimmt, dann plötzlich auch erlebt. Und von daher hat mich dieser Film natürlich sehr, sehr angesprochen. Bin auch froh, dass er gezeigt wird, dass die Leute sehen, was es bedeutet, plötzlich Verantwortung wahrnehmen zu müssen.
Also das heißt also
zu
auch...
Zu dürfen, Entschuldigung.
Zu müssen und zu dürfen, aber es ist auch ein Müssen. Also wenn man mal Ja gesagt hat, ist es irgendwann mal ein Müssen, oder?
Ja, es kann dann zu einzelnen Schritten führen, die natürlich zu kommunizieren sind, aber die von den eigenen Freunden vielleicht nicht verstanden werden, und das führt zum Verlust von Freundschaften, zu Brüchen, und das wird im Film sehr, sehr, sehr eindrücklich wird das gezeigt.
Inwieweit ist das auch so ein Balanceakt oder eine Gratwanderung zwischen Theorie und dann Sachpolitik, also dass ein theoretisches Gerüst anders aussehen kann als dann der Alltag in der Sachpolitik?
Also das ist der große Unterschied zwischen einer Politik, die sich in Parteipolitik oder vielleicht in Oppositionspolitik im Parlament auf Deklamation beschränkt, also die skizziert, wie eigentlich eine Gesellschaft aussehen müsste, also wenn visionär beschrieben wird, was eigentlich das Ideal ist, wie die Welt aussehen müsste, und nachher, wenn nachher versucht wird, das umzusetzen. Wenn das tatsächlich umgesetzt werden muss, dann müssen Kompromisse eingegangen werden, weil niemand allein Macht ausübt. Und diese Kompromisse können dann die ursprüngliche Anhängerschaft enttäuschen. Und nochmals, das ist das, was hier besonders deutlich gezeigt wurde. Ein anderer Umstand, der in diesem Monat Juni eingetreten ist, das ist vielleicht nicht gerade die beste Umschreibung, aber der frühere spanische Kulturminister Jorge Semprún ist gestorben im Alter von über 80 Jahren, und ich habe mir dann auch nochmal sein Buch Sanchez verabschiedet sich zur Hand genommen. Dort schildert er absolut nochmals das Ähnliche. Er war im Widerstand, er war im kommunistischen Widerstand, ist im Konzentrationslager Buchenau gewesen, wurde dann von Felipe González zum Kulturminister befördert, ist also auch aus dieser, aus einer theoretischen Haltung hinaus in die Verantwortung gekommen, und das hat ihm auch, er hat das 3 Jahre hat er das gemacht, aber schildert dann sehr eindrücklich, was das bedeutet. Und das sind Schicksale, die sich, sei es nun Joschka Fischer in Deutschland, Semprún in Spanien, sei es Václav Havel in der zunächst Tschechoslowakei, dann in der Tschechei, sei es Meri in Estland, und letztlich auch bei jedem Gemeindepräsidenten in der Schweiz, möchte ich sagen, und bei einem Bundesrat natürlich auch, sind das Veränderungen, die von der bloßen deklamatorischen Überzeugung, was Politik sein sollte, in die verantwortungsvolle Umsetzung sich gleichermaßen abspielen. Nicht immer so spannend und spektakulär wie jetzt in Spanien und beim grünen Außenminister in Deutschland, aber im Prinzip überall auf dieselbe Art und Weise.
Und bei Joschka Fischer finde ich ja sehr interessant, wie wichtig ihm auch die Rhetorik und die Rede war. Also in seiner Verteidigungsrede, sage ich mal, eben für diesen NATO-Einsatz, das Entsenden deutscher Soldaten, das war ja eine unglaubliche Rede, die er dort am Grünen Parteitag, ich glaube es war 1999, gehalten hat. Und das wirklich, das Dilemma auch dort ja wie klar zu legen. Also das heißt, die Rede für den Politiker ist eigentlich das zentrale Kommunikationsmittel letztendlich, ja, also das Theatrale fast auch.
Ja, also Politik besteht ja zu einem wesentlichen Teil in Kommunikation, das heißt in Überzeugung oder von der eigenen Meinung oder von der Notwendigkeit, etwas so oder anders zu organisieren, muss ein Parlament oder die Mitglieder in der anderen, also die Mitglieder in derselben Regierung oder das Parlament oder die Stimmbürger und die Stimmbürgerinnen überzeugt werden. Und da ist die Rede, zwar die klassische Kommunikationsform, aber in der Politik wahrscheinlich immer noch die wichtigste Kommunikationsform. Und die hat Joschka Fischer auch sehr, sehr gut beherrscht.
Sie haben Semprun erwähnt, der, glaube ich, am 9. Juni in diesem Monat gestorben ist, am 9. dieses Monats. Bei ihm ist ja schon irgendwie auch beeindruckend, wie er das dann auch zustande gebracht hat, dass künstlerisch, schriftstellerisch auszudrücken, umzusetzen, vielleicht auch zu verarbeiten, wirklich etwas Theoretisches, Praktisches so umzusetzen. Wie machen Sie denn das? Also Ihre Erfahrungen sozusagen umzusetzen, ist das Reden zu halten oder haben Sie auch ein geheimes Buchprojekt oder so etwas?
Nein, das habe ich jetzt nicht, aber die Reden haben während meiner Amtszeit eine sehr große Rolle gespielt und ich werde deswegen jetzt immer noch sehr oft für solche Reden angefragt. Nochmals, die Politik besteht in der Kommunikation und von daher sind Reden Bestandteil jeder Politik, also ein Politiker, der sich überhaupt nicht an die Öffentlichkeit äußert, ist ein Widerspruch in sich selbst. Das wäre dann ein Technokrat. Es gibt Gesellschaftsformen und politische Systeme, die kommen so aus. Also in Asien ist es vielleicht eher so, dass ein Minister sich auf eine technokratische Art und Weise emporgedient hat. Er war vorher Chefbeamter im selben Ministerium. Bei uns ist es so, dass ein Politiker in aller Regel durch die mediale Präsenz in einem Wahlkampf gewählt wird. Also die ganze Kommunikation gehört schon sehr viel mehr zum Wesen eines Politikers.
Und inwieweit wird dann der redende Politiker zu seinem eigenen PR-Menschen? Also er muss ja Leute überzeugen, verführen, auf seine Seite bringen. Also er muss ja immer so ein bisschen zuspitzen, vielleicht sogar halb übertreiben und halb lügen.
Das mit dem halb lügen möchte ich energisch zurückweisen. Hingegen, dass er mit den Mitteln der Verführung schafft, das ist selbstverständlich, kann ich hier sicher auch sagen, es ist ja nicht nur so, dass er sich objektiv für eine Sache einsetzen wird, er selbst steht sicher auch immer etwas im Zentrum, also das ganze narzisstische Element in der Politik spielt für die Motivation, sich öffentlich einzubringen, gewiss immer auch eine Rolle, sich selber zu gefallen, das aber in den Dienst eines Anliegens zu setzen, von dem man selber überzeugt ist.
Moritz Leuenberger, hier in Reflexe haben wir jetzt am Schluss relativ viel über Politik, über die Kunst der Rede, der Rhetorik in der Politik gesprochen. Sie haben Ihre kulturellen Highlights im Juni erwähnt, der Elternabend, aber auch ja Joschka Fischers Film, also Joschka und Herr Fischer, der Film von Pepe Dankwart, haben Sie auch erwähnt. Was gibt's jetzt noch? Der Juni dauert ja noch fast eine Woche. Was haben Sie
also
vor?
Also mir hat auch der Super Theo im Casino Winterthur auch ein Erziehungsproblem von
Patrick Frey und Katja Früh, ja.
Genau, von Eltern, die schon fast neurotisch von der Überbegabung ihrer eigenen Kinder überzeugt sind, sehr gefallen. Auch ein Stück, das jetzt, es ist übrigens, soviel ich weiß, auch schon ausverkauft. Es geht mir nicht darum, dafür Reklame zu machen, aber es hat doch einen politischen Hintergrund, der mich sehr angesprochen hat. hat, und von allen, die dort waren, höre ich, es ist kein bisschen übertrieben, es war unglaublich lustig und fantasievoll, aber in Wirklichkeit eine Schlacht um die besseren Startpositionen der Kinder in der Schule, die sich tagtäglich abspielt in unseren Schulhäusern und Elternhäusern.
Also ich stelle hier fest, durchaus eine Freude an der Komik, an der Zuspitzung. Eben bei Mike Müller war es das ja auch, bei Super Theo auch.
Auch das ein Element der Kommunikation, nicht wahr? Also wenn durch Humor, durch den Witz, durch die Ironie transportiert sich ein Anliegen zuweilen sehr, sehr viel leichter. Also Humor kann durchaus das Schmieröl der kommunikativen Transportation sein, als wenn es als trockene Materie deklariert und diskutiert wird.
Moritz Leuenberger, ganz herzlichen Dank für diese halbe Stunde hier in Reflexe auf DRS2.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs2.ch.